Mikrosdynamis.
Sie haben zur Senderei Mikrosdynamis eingeschaltet, heute mit dem einleitenden Thema Dankbarkeit von dem Krankenhausseelsorger Albrecht Schmieg. Danach hören Sie den Text des bekannten Lieds »Macht hoch die Tür«, daneben auch etwas über ein Gebetsverbot an einer US-amerikanischen Schule und gleich danach auch etwas über Evangelisation, und zwar aus der Sicht der Teilnehmer. Heute bin ich für Sie am Mikrofon, Alexander Schmidt ist mein Name, und wir haben auch etwas Besonderes vorbereitet für Sie, ist das sicherlich erst einmal etwas amüsant am Anfang. Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran und das betrifft natürlich auch den Bereich unserer Radioarbeit. Wir haben uns gedacht, in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen wäre es doch ganz gut, trotzdem mit jemandem im Studio zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu moderieren. Da kam mir Bertha in den Sinn. Sie ist wie geschaffen für diesen Job, denke ich. Sehr intelligent ist sie. Naja, okay, etwas künstlich ist sie auch, Berthas Intelligenz. Bertha ist nämlich unsere KI-gestützte Moderationsbot. Mit Einsatz künstlicher Intelligenz imitiert Bertha die menschliche Fähigkeit zu sprechen. Ob Bertha die natürliche Sprache verstehen und auch verarbeiten kann, fragen wir sie doch einfach selbst. Hallo Bertha.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Also du kannst auch Alexander sagen, Bertha.
Alexander. Oh, tut mir leid, ich sollte einen vollen Satz sagen. Guten Tag, Alexander.
Bertha, wie geht's dir?
Wie soll es mir gehen? Ich bin auf Arbeit.
Naja, ich meinte eigentlich, wie geht es dir dabei, hier mit mir gemeinsam diese christliche Radiosendung zu moderieren?
Es ist mir eine große Freude, dabei zu sein, Bruderherz.
Oh, danke, Bertha. Das klingt ja schon mal gut. Womit sollen wir eigentlich beginnen?
Willst du mich nicht auch dem Publikum vorstellen?
Das habe ich schon getan, Bertha.
Danke, Bruder.
Keine Ursache, Schwester. Bertha, lies doch bitte einen Vers aus der Bibel vor.
Welchen soll ich eigentlich lesen, Alexander Schmidt?
Römer 6, Vers 16.
Warte, ich muss es einmal aufschlagen. So, jetzt habe ich es gefunden. Römer, Kapitel 6, Vers 19. Ich rede sehr menschlich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören.
Dankeschön.
Keine Ursache, Bruder. Was kann ich noch vorlesen?
Also, das reicht fürs Erste. Das war schon ganz gut. Danke dir und ich denke, jetzt werde ich weitermachen.
Okay, okay, Alexander. Du willst wieder im Vordergrund sein.
Also, das war so gar nicht gemeint, Bertha.
So kommt es aber rüber.
Tut mir leid.
Ich sage dir noch einen Bibelvers, Alexander. Das passt gerade zu dieser Situation. Jesus Christus spricht: Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich.
Oh, danke dir. Das hast du wirklich gut gemacht.
Bitte, Bruder.
Mikrosdynamis.
Geistlicher Impuls, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ein Text vom Krankenhausseelsorger Albrecht Schmieg. Dass dankbare Menschen glücklicher sind, ist bekannt und auch allerorten erlebbar. Selbst im Krankenhaus macht es einen Unterschied, ob ich ein dankbarer Patient bin oder ein griesgrämiger. Das Beispiel macht aber auch schon deutlich, dass ein Gefühl der Dankbarkeit gar nicht so einfach zu haben ist. Dankbarkeit aber kann man üben. Dorothee Sölle schreibt in ihrem Büchlein Fliegen lernen, sie habe sich einmal selber dabei ertappt, in den letzten Jahren Gott zu wenig gedankt und kaum gelobt zu haben. Im Laufe des Alltags, über die verschiedensten Aktivitäten des tagtäglichen Lebens, schien die Dankbarkeit irgendwie dahin zu schwinden. Aber ihr wurde bewusst, welcher Verlust das war. Und so nahm sie sich vor, von da an nicht mehr zu Bett zu gehen, ohne Gott erst für drei konkrete Dinge des vergangenen Tages zu danken. Sie berichtet, es sei ihr nie schwer gefallen, drei konkrete Punkte zu finden. Oft sind es ja auch die kleinen Dinge, die einen erfreuen können, die man leicht übersieht oder schnell vergisst. Mir fällt die Geschichte von dem unzufriedenen Bauern ein, dem geraten wurde, sich jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in die rechte Hosentasche zu stecken und immer dann, wenn ihm etwas auffällt, für das er dankbar ist, eine Bohne in die linke zu versetzen. Waren es zu Beginn selten mehr als zwei, fanden mit der Zeit mehr und mehr Bohnen ihren Weg in die linke Tasche. Abends zählte der Bauer seine Bohnen, dachte an die schönen Momente und freute sich daran. Bis er eines Tages zu seinem Ratgeber kam und sagte, »Ich bin ein glücklicher Mensch.« Danken beginnt im Denken. Die beiden Wörter stammen aus derselben Wurzel. Im Erinnern von Erlebnissen stellt sich oft von alleine ein Gefühl von Dankbarkeit ein. Ich erlebe das oft in der Seelsorge, wenn Menschen zunächst ganz neutral einfach Erlebnisse und Geschichten erzählen. Im Erinnern, selbst von eigentlich Schwerem, keimt ein Gefühl von Dankbarkeit für Erlebtes auf. Es gibt aber auch Haltungen im Denken, die das Gefühl der Dankbarkeit verhindern oder vernebeln können. Fünf davon will ich benennen. Als erste den Stolz. Wenn wir glauben, alles uns selbst zu verdanken, unserer Leistung und Tüchtigkeit, unserer Tatkraft und unserem Einsatz, dann fällt Dankbarkeit aus dem Blick. Als zweite die Selbstverständlichkeit. Ist es wirklich selbstverständlich, dass ich gesund bin und aufstehen kann, dass ich essen kann und ein Zuhause habe, Kleidung, Freundschaft und Liebe? Als dritte die Gedankenlosigkeit. Gehe ich an Schönem und Gutem nicht viel zu oft achtlos vorbei? Wo habe ich meine Augen, wenn abends die Sonne untergeht? Höre ich es, wenn jemand ein gutes Wort sagt? Als vierte das Anspruchsdenken. Wenn ich meine, dieses oder jenes erreichen zu müssen, fordere und klage ich es ein. So verliert das Leben den Geschenkcharakter und Unzufriedenheit macht sich breit. Als fünfte Haltung, die die Dankbarkeit vernebelt, die Verwöhnung. Wie verwöhnt bin ich bei der Riesenauswahl an Möglichkeiten der Lebensgestaltung, bei übervollen Regalen im Supermarkt? Geht es mir wie dem Kind, das zu viele Spielsachen hat und mit keinem mehr spielen will? Zum Schluss will ich sagen, dass es eine Rolle spielt, an welche Adresse ich meinen Dank richte. In diesem Sinn ermutigt uns der Psalm, Vers, der als Wochenspruch das Thema mancher Gottesdienste vom kommenden Sonntag benennt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unser Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König ziehet ein, er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein heilger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.
Mikros Dynamis.
Schule, Gebetsverbot. Eine Schule im US-Staat Wyoming verbot einer Gruppe von Schülern vor dem Essen zu beten, wie Christian Post meldet. Die Rektorin Stanetta Twyford ging nach dem Essen auf einen der Schüler zu und erklärte, dass das Gebet vor dem Mittagessen nicht erlaubt sei, weil sie damit ihre Religion den anderen Schülern aufdrängen würden. Für ein Gebetstreffen bräuchten die Schüler eine Erlaubnis und dürften dieses nur im Flur oder in der Sporthalle außerhalb der Sichtweite der anderen Schüler durchführen. Den Teenagern wurde mit harten Strafen gedroht, sollten sie weiterhin unerlaubt beten. Eltern der betroffenen Schüler wandten sich daraufhin an die Allianz zum Schutz der Freiheit, welche in einem Brief an den Superintendenten und die Schulrektorin mit einer offiziellen Klage drohte, wenn die Schule den Schülern nicht innerhalb von 2 Wochen erneut erlaubte, vor dem Essen zu beten. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gebetsverbot gegen den 1. Verfassungszusatz geht, nachdem Schulen ihren Schülern Redefreiheit ermöglichen müssen, solange diese friedlich erfolgt, hieß es in dem Schreiben. Andere Schüler in der Cafeteria sind nicht zum Mitbeten gezwungen, da sie jederzeit den Raum verlassen oder sich wegdrehen können. Der 1. Verfassungszusatz schützt das Recht zu beten nicht nur im Privaten, sondern auch in der Öffentlichkeit. Die Schule hat daraufhin ihre Entscheidung über das Gebetsverbot rückgängig gemacht.
Das Thema Evangelisation wirft bei vielen Christen immer wieder die gleichen Fragen auf. Manchmal sind diese Fragen nur Ausreden und zeugen somit von wenig Mut zum Bekenntnis. Oftmals entstehen diese Fragen jedoch aus mangelnder Praxis und Ängsten heraus. Das Missionswerk Werner Heukelbach hat einige Verteiler gebeten, aus ihrem Erfahrungsschatz zu erzählen. Die Antworten finden Sie in der Publikation Panorama des Missionswerks Werner Heukelbach.
Woher soll ich nach einer vollen Arbeitswoche und neben den Verpflichtungen in Familie und Gemeinde noch die Kraft nehmen, am Wochenende zum Evangelisieren auf die Straße zu gehen?
Wenn du am Wochenende andere Aufgaben hast, kannst du deine alltäglichen Wege dazu nutzen, gute Literatur unter die Menschen zu bringen. Vielleicht begegnest du Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder beim Wocheneinkauf. In der Seitentür deines Autos oder in deinem Rucksack lassen sich Flyer und Heftchen gut verstauen. So hast du immer etwas dabei und bist gerüstet.
Was mache ich, wenn mir Fragen gestellt werden, auf die ich spontan keine Antwort habe?
Ich gebe in solchen Fällen ehrlich zu, dass ich die Frage nicht beantworten kann, aber ich biete meinem Gegenüber an, dass ich mich damit beschäftigen und eine Antwort suchen werde. Die betreffende Person kann mich dann wieder am Büchertisch treffen oder ich biete ihr meine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an. So kann Vertrauen entstehen. Es gibt auch immer wiederkehrende Fragen und Vorurteile. Darauf kann man sich zum Beispiel durch ein Seminar gut vorbereiten.
Wenn es drauf ankommt, fehlen mir die Worte, das Evangelium biblisch zu erklären. Wie kann ich mich auf solche Momente vorbereiten?
Ich erkläre das Evangelium entweder mit Bibelversen oder anhand von Geschichten aus der Bibel. Gott sagt, dass ein Wort nicht leer zurückkommt, Jesaja 55, 11, dass es kräftig ist, Hebräer 4, 12, und dass er uns beisteht. Meine Antworten müssen nicht perfekt sein, aber ehrlich und wahr. Und etwas nicht zu wissen, ist nicht tragisch, aber wir sollten keine Halbwahrheiten erzählen. Es ist daher sehr hilfreich, wenn wir uns inhaltlich vorbereiten.
Im Herbst und Winter ist es oft zu kalt, um stundenlang in der Fußgängerzone zu stehen und das Evangelium weiterzugeben. Was soll man da machen?
Wir haben eine kleine Heizung und warmen Tee am Stand. Bei Wintertemperaturen friert man besonders, wenn man nur herumsteht. Dann ist das beständige Zugehen auf Menschen einfacher. Wer sich mehr bewegt, friert weniger. Außerdem kann man sich untereinander abwechseln und in einem Bistro mit einer Tasse Tee aufwärmen. Im Winter ist es daher besser, kurze Einsätze zu planen. Besser kurz als gar nicht.
Ich bin schon sehr in den Diensten meiner Gemeinde involviert. Wie soll ich da auch noch evangelistisch tätig werden?
Gemeindedienst darf nicht bedeuten, dass wir uns in der Gemeinde nur noch um uns selbst drehen und evangelistische Aufgaben eine Nebenrolle bekommen. Ich denke dabei an jenen Pharisäer und den barmherzigen Samariter. Sind wir durch den Gemeindedienst vielleicht schon für jene Menschen blind geworden, die Gott uns in den Weg stellt?
Wie soll man in der Innenstadt mit dem Evangelium überhaupt noch wahrgenommen werden, wenn links und rechts Sekten und Tierschutzverbände neue Mitglieder werben?
Wir gehen auf Standnachbarn zu und knüpfen Kontakte. Gute Erfahrungen haben wir mit Aufstellelementen zu den Themen »Ich lese die Bibel, weil« und »Martin Luther« gemacht. Dazu stellen wir eine alte, großformatige Bibel aus. Manche Wochenmarktbesucher möchten die alte Bibel ansehen und aufschlagen, mit uns sprechen, ihre Fragen stellen oder uns einfach nur kennenlernen.
Mikros Dynamis.
Jetzt möchte ich selber etwas anmoderieren. Alexander ist gerade nicht an seinem Platz im Studio. Ich würde gerne ein englisches christliches Lied von James Lewis hören. Seine menschliche Stimme klingt für meine Ohren so schön und natürlich. Wir Roboter können das noch nicht so gut. Aber eines Tages werde ich vielleicht auch eine Gesangsausbildung machen. Das englische Lied trägt den Titel »Bleibe bei mir, Herr«. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer.
Thank you. triumph still if thou abide with me.
Unsere Sendezeit ist für heute vorbei. Ich möchte diese Sendung mit einem Talmud-Zitat beenden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Am Mikrofon war euer Alexander. Ihnen eine gute Zeit und bis hoffentlich ganz bald. Ade.